CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 10. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten, von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition sowie als MP3-Download erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de.
Oliver Cromwell, 1599 bis 1658. An einem kalten Januartag des Jahres 1649 haben sich die Bürger Londons vor Whitehall versammelt. Das Schafott steht bereit. Ein letztes Mal wetzt der Scharfrichter die Klinge seines Schwertes. Der englische König Karl I. versucht, Haltung zu bewahren. 3 Tage zuvor hat ihn ein vom Parlament eingesetztes Tribunal zum Tode verurteilt. Es sah den Vorwurf der Tyrannei als erwiesen an. Da setzt der Scharfrichter zum Hieb an und vollstreckt das Urteil des Volkes. Der Bürgerkrieg zwischen König und Parlament ist entschieden. Alle Macht liegt nun bei dem Mann, der die Truppen des Parlaments zum Sieg geführt hat, Oliver Cromwell. Die Monarchie ist abgeschafft, England soll fortan Republik sein. Die Realität, so zeigt sich, wird anders aussehen. Cromwell regiert bis zu seinem Tode im Jahre 1658 das Land mit eiserner Hand, ausgestattet mit dem Titel eines Lord Protectors. Die einen sehen in ihm einen machtbesessenen Militärdiktator, andere aber einen Patrioten, der nach dem Bürgerkrieg England Stabilität zurückgibt und den Weg freimacht für politische Reformen und religiöse Toleranz. Oliver Cromwell wird 1599 in eine Familie von Landbesitzern aus Huntingdon im Osten Englands hineingeboren. Er wird der einzige Sohn von Richard Cromwell und seiner Frau Elizabeth bleiben. Die Familie zählt zum niederen Landadel und hat es zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Der Vater nimmt rege am lokalen politischen Geschehen teil und gehört für kurze Zeit sogar einmal dem englischen Parlament an. Die Ausbildung Oliver Cromwells spiegelt die protestantische Gesinnung der Familie wider. Nach seiner Schullaufbahn besucht er die Universität in Cambridge, genauer gesagt das dortige Sydney Sussex College, wo er erstmals auch mit dem Puritanismus in Berührung kommt. Der junge Landadelige tut sich nicht als besonders fleißiger Student hervor. Eher interessiert er sich für Aktivitäten im Freien, seien es der Sport oder die Jagd. Als sein Vater 1617 überraschend stirbt, verlässt er die Universität bereits nach einem Jahr wieder und übernimmt die Bewirtschaftung des elterlichen Landguts. Cromwell ist da gerade 18 Jahre alt. 2 Jahre später heiratet er Elizabeth Boucher, die Tochter eines Kaufmanns aus London, die ihm insgesamt 9 Kinder schenken wird. Cromwell ist von Haus aus Protestant, aber kein Puritaner. Die Protestanten lehnen zwar das Papsttum der katholischen Kirche ab, in ihrer anglikanischen Kirche kennen sie aber nach wie vor das Amt des Bischofs oder des Pastors. Die Puritaner sind im Gegensatz hierzu wahrhaft radikal. Sie suchen das direkte Verhältnis zu Gott, pur und unverfälscht. Kein Klerus, kein Ritus soll zwischen dem Einzelnen und dem Allmächtigen stehen. Doch der Weg zu Gott ist für die frühen Puritaner steinig. Das Gefühl, ein großer Sünder zu sein, stürzt sie in eine Art heilige Verzweiflung, an deren Ende ein Akt der Bekehrung steht. Es ist dies der Moment, in dem der Einzelne von der Gewissheit erfüllt wird, zu den Auserwählten Gottes zu zählen. Als Cromwell seine Erleuchtung erlebt, ist er bereits 28 Jahre alt, seit 8 Jahren verheiratet und mehrfacher Vater. Wahrhaftig, so schreibt er später, keine armselige Kreatur hat größere Ursache für Gottes Sache einzutreten als ich. Geheiligt sei sein Name dafür, dass er in ein so dunkles Herz wie das meine geleuchtet hat. Ich war der größte aller Sünder. Ich hasste die Gottseligkeit und doch hatte Gott Erbarmen mit mir. 1628, im Jahr seiner Bekehrung, wird Cromwell als Abgeordneter für Huntingdon ins englische Parlament gewählt. Sein erster Antrag im Parlament ist religiöser Natur. Er klagt einen anglikanischen Bischof an, der seiner Meinung nach zu milde mit einem verachtenswerten Papistenprediger verfahren sei. Viel Eindruck scheint Cromwell nicht hinterlassen zu haben. Es ist die Rede davon, er sei schlecht gekleidet gewesen und hätte sich nicht gerade durch Beredsamkeit ausgezeichnet. Wie kommt es nun dazu, dass dieser einfache Landadelige, der höchstens durch seinen religiösen Eifer auffällt, der Geschichte Englands eine solche Wendung geben wird? Cromwell wächst in einer Zeit auf, in der die absolute Herrschaft des Königs zunehmend in Frage gestellt wird. Noch ist das Parlament in der schwächeren Position. Doch eines gilt bereits im Grundsatz: keine Steuern, kein Geld für öffentliche Zwecke ohne seine Zustimmung. Als Karl I. im Jahre 1625 den englischen Thron besteigt, lässt er von Anfang an jegliches Geschick im Umgang mit dem Parlament missen. Er ist überzeugt davon, dass er die Abgeordneten nicht braucht und lässt ihnen hochmütig ausrichten: es hängt von meinem Willen ab, das Parlament einzuberufen oder aufzulösen. Je nach dem Erfolg der Arbeit des Parlaments werde ich deren Fortsetzung zustimmen oder nicht. Diese Worte sind nicht als Drohung anzusehen, denn ich drohe niemals jenen, die mir nicht ebenbürtig sind. Die Quittung für diese arrogante Haltung erhält Karl I. umgehend. England befindet sich in einem kostspieligen Krieg mit Spanien. Der König braucht dringend Geld und ruft deshalb das Parlament zusammen. Dieses bewilligt zwar die Erhebung von Steuern und Zöllen für den Krieg, doch anstatt wie unter Karls Vorgänger pauschal für die ganze Regierungszeit, diesmal nur für ein Jahr. Nachdem sich das Parlament mehrfach seinen Wünschen widersetzt, verzichtet Karl über einen Zeitraum von 11 Jahren gänzlich darauf, die Abgeordneten zusammenzurufen. Von 1629 bis 1640 regiert Karl I. als Alleinherrscher. Oliver Cromwell hält sich in jenen Jahren von politischen Themen fern. Als Landbesitzer von bescheidenem Wohlstand leidet er selbst unter der Abgabenlast, die unter Karl I. immer drückender wird. Doch ist es mehr noch die Religion, die ihn in die Opposition zum König treibt. In jenen Jahren toben heftige Debatten über die protestantische Identität zwischen königstreuen Anführern der anglikanischen Staatskirche auf der einen und Sektierern wie den Puritanern auf der anderen Seite. Allerdings, wenn diese Radikalen die Abschaffung des Bischoftums fordern, war dann nicht der nächste logische Schritt die Abschaffung des gottesgnädigen Königtums, fragt sich Karl. Schließlich ist der König zugleich Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Als in Schottland Kämpfe ausbrechen, braucht Karl Geld für den Aufbau eines Heeres. Er sieht keinen anderen Ausweg, als das Parlament einzuberufen. Auch Cromwell ist wieder dabei, nunmehr ein erklärter Gegner des Königs. Er unterstützt die zentralen Forderungen der Reformer, allen voran den Triennial Act. Dieses Gesetz schreibt fest, dass der König das Parlament zumindest alle 3 Jahre einberufen muss und es ohne seine Zustimmung nicht mehr auflösen kann. Notgedrungen stimmt Karl zu, denn inzwischen ist auch in Irland ein Aufstand im Gange. Das Parlament ist zwar bereit, die notwendigen Gelder für die Aufstellung einer Armee zu bewilligen, doch eine Frage bleibt ungeklärt. Wer soll die Kontrolle über dieses Heer haben, König oder Parlament? Um Karl I. unter Druck zu setzen, präsentiert im November 1641 John Pym, ein alter politischer Haudegen, der zu jener Zeit die Opposition anführt, eine Liste von mehr als 200 Forderungen an den König. Die sogenannte Große Remonstranz listet auch allerhand Verfehlungen Karls auf und enthält wichtige Forderungen der Puritaner nach einer Einschränkung der Macht der Bischöfe. Das Establishment im Parlament ist entsetzt. Die Remonstranz passiert das Unterhaus am Ende denkbar knapp, mit nur 11 Stimmen Vorsprung. Cromwell erzählt später: wenn die große Remonstranz abgelehnt worden wäre, bei Gott, ich hätte am nächsten Morgen alles verkauft, was ich besitze, und hätte England nie wiedergesehen. Karl empfindet die Remonstranz, die so viele Rechte von ihm auf das Parlament zu verlagern trachtet, als Provokation. Mit 400 Bewaffneten erscheint der König daraufhin selbst im Unterhaus. Ein unerhörtes Vorgehen. Der Versuch, 5 führende Abgeordnete wegen Hochverrats festzunehmen, scheitert, da die Betreffenden längst aus dem Gebäude geschleust wurden. Die Situation eskaliert. Der König verlässt mit ihm ergebenen Abgeordneten London und beginnt, Truppen auszuheben. Das verbliebene Rumpfparlament beschließt gleichfalls den Aufbau eines Heeres. Der Bürgerkrieg ist nicht mehr aufzuhalten. Damit ist die Stunde des Oliver Cromwell gekommen. Schnell zeigt sich, dass er ein Mann der Tat ist, ausgestattet mit Führungsqualitäten und Organisationstalent. In seiner Heimat Huntingdon baut er ein Kavallerieregiment auf. Seht darauf, dass ihr glaubensstarke Männer in die Truppe bekommt, befiehlt er. In den im Oktober 1642 aufflammenden Kämpfen mit der königlichen Armee erwerben Cromwells gepanzerte Kavalleristen bald einen hervorragenden Ruf. Voller Respekt sprechen Freund und Feind über die Disziplin und Tapferkeit seiner Old Ironsides. Cromwell selbst steigt zu einem der wichtigsten Offiziere auf. Dank der Unterstützung schottischer Truppen gelingt 1644 bei Marston Moor ein erster Sieg über das königliche Heer. Doch Cromwell weiß, dass das Parlamentsheer die Armee Karls I. ohne eine radikale Umorganisation nicht entscheidend schlagen kann. Er setzt schließlich durch, eine Armee neuen Zuschnitts aufbauen zu dürfen, die New Model Army. Offiziere sollen künftig nach Leistung ausgewählt werden, die Bezahlung der Truppen direkt durch das Parlament sichergestellt sein. Unter dem Kommando von Sir Thomas Fairfax und Cromwell selbst lassen die Erfolge nicht lange auf sich warten. 1645 erleidet die königliche Armee in Naseby eine vernichtende Niederlage. Im Jahr darauf sind auch die letzten royalistischen Widerstandsnester beseitigt. Der Bürgerkrieg scheint entschieden. Die Parlamentsmehrheit sieht keine Notwendigkeit mehr für den Unterhalt einer Armee und beschließt, das Heer umgehend aufzulösen und die Soldaten ohne nennenswerte Entschädigung nach Hause zu schicken. Cromwell ist entsetzt. Zum einen wegen der als Undankbarkeit empfundenen Knauserigkeit der Parlamentarier, zum anderen sieht er durchaus die Gefahr, dass Karl I. die Schotten auf seine Seite ziehen und die Ordnung von Neuem gefährden könnte. Cromwell widersetzt sich der Auflösung der Armee. In der Folge entwickeln seine Truppen alsbald ein Eigenleben, das auch er nicht immer unter Kontrolle halten kann. Einige seiner Offiziere setzen Karl I. fest und bringen ihn nach London. Gleichzeitig bilden die Soldaten eine Art Militärparlament, das weitreichende Forderungen stellt, wie zum Beispiel die Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Für den Landbesitzer Cromwell eine ungeheuerliche Forderung, dass auch Männer, die kein anderes Interesse auf Erden haben als zu atmen, eine Stimme haben sollen. Für ihn ist das pure Anarchie. Im Verlauf des Jahres 1647 versucht Cromwell, die widerstrebenden Interessen von Parlament, Armee und Krone zusammenzubringen. Kurzzeitig scheint die Einigung über eine neue Verfassung zum Greifen nah. Doch da flieht Karl I. aus seinem Londoner Hausarrest auf die Insel Wight. In einem Geheimvertrag hat er sich inzwischen die Unterstützung des schottischen Heeres gesichert. Ein zweiter Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Cromwell greift nun durch. Er verbannt alle Abgeordneten, die zur Glaubensrichtung der Presbyterianer zählen, wegen ihrer Sympathien für die Schotten aus dem Parlament. Als die royalistische Rebellion in England und Wales losbricht, bevor sich die schottischen Truppen in Marsch gesetzt haben, ist das Schicksal König Karls besiegelt. Nach kurzer Zeit ist er besiegt und wird erneut gefangen genommen. Cromwells Soldaten fordern den Tod des Königs. Dieser zögert zunächst, stimmt dann aber der Einrichtung eines 135-köpfigen Tribunals zu, das Karl schließlich zum Tode verurteilt und hinrichten lässt. Am 19. Mai 1649 erklärt Cromwell England zum Commonwealth, zur Republik. Doch das Land kommt nicht zur Ruhe. In Irland verbünden sich Katholiken mit royalistischen Protestanten und proben den Aufstand. Mit 12.000 Mann landet Cromwell in Dublin und geht mit aller Härte vor. Über die Eroberung von Drogheda, nahe der irischen Hauptstadt, sagt Cromwell selbst: Nachdem wir einmarschiert waren, gewährten wir kein Pardon. Ich glaube, keine 30 sind mit dem Leben davongekommen. Ich bin überzeugt, dies war das gerechte Gottesurteil über die barbarischen Wilden. Diese Worte mögen Cromwell als fanatischen Gotteskrieger erscheinen lassen. Doch der Eindruck trügt. Er war von Natur aus weder grausam noch intolerant. Um seine Soldaten kümmerte er sich vorbildlich, und auch abweichlerische Offiziere bestrafte er vergleichsweise milde. Im Privaten verhält sich Cromwell nicht so lustfeindlich, wie dies den Puritanern gemeinhin nachgesagt wird. Zeitzeugen berichten, er habe durchaus Tabak geraucht und auch einmal ein Glas Sherry getrunken. Er entspannt sich bei Jagd oder bei Musik. Bei der Hochzeit seiner Tochter erlaubt er sogar das Tanzen. Angesichts der großen militärischen und politischen Herausforderungen ist Cromwell längst zum Pragmatiker geworden. Nicht sein religiöser Eifer leitet ihn nunmehr, sondern allein der Wunsch, dem Land Stabilität zurückzugeben. Dies erklärt auch, wieso Cromwell trotz seiner puritanischen Überzeugungen in Religionsfragen eine überraschend tolerante Politik verfolgt. Sogar für die Katholiken verbessert sich die Situation wieder. Doch seine Versuche, eine funktionierende Verfassung zu installieren, werden scheitern. England driftet seit der Hinrichtung des Königs unaufhaltsam in Richtung einer autoritären Militärherrschaft. Alle Macht liegt bei Cromwell, dem Oberbefehlshaber der Armee. 1653 hat das lange Parlament, zuletzt vor 13 Jahren gewählt, jegliche Legitimation eingebüßt. Alle Abgeordneten, denen Sympathien für den König nachgesagt wurden, sind längst vertrieben und durch Sektierer oder Offiziere ersetzt. Als sich die Abgeordneten Cromwells Wunsch nach Auflösung widersetzen, ist es diesmal er, der sie mit Waffengewalt nach Hause schickt. »Ich werde eurem Geschwätz ein Ende machen. Ihr seid kein Parlament. In Gottes Namen hebt euch hinweg!« Das nächste Parlament besteht aus 155 ausgewählten Ehrenmännern, in der Mehrheit überzeugte Puritaner. Sie erweisen sich als reformwütige Eiferer und erlassen in kaum 5 Monaten 26 Gesetze, von denen jedes einzelne ein halbes Jahr Beratungszeit benötigt hätte. Cromwell sieht in ihnen einen wild gewordenen Haufen gefährlicher Narren und zwingt das sogenannte Parlament der Heiligen ebenfalls zur Auflösung. Nun ergreifen die Armeeführer die Initiative und verkünden ein Instrument der Regierung, das die oberste Gewalt im Staate einem Lord Protektor überträgt, der zusammen mit einem Staatsrat Gesetze erlassen kann. Ein alle 3 Jahre gewähltes Parlament sollte diese dann billigen. Am 15. Dezember 1653 übernimmt Oliver Cromwell das Amt des Lord Protektors auf Lebenszeit. Er ist nun ein König ohne Krone. Als ein neu gewähltes Parlament ihm diese 1657 anträgt, lehnt er sie nach mehrwöchiger Bedenkzeit ab. »Ich könnte es bestenfalls mit Zweifeln im Herzen tun. Und was mit Zweifeln getan wird, das wird nicht im Glauben getan.« Cromwells Gesundheit ist seit dem Irlandfeldzug angeschlagen. Im August 1658 erkrankt er auch noch dazu an Malaria. Sein Zustand verschlechtert sich rapide. Er stirbt am 3. September. Sein Sohn Richard, den er kurz vor seinem Tode zu seinem Nachfolger bestimmt hat, wird das Amt des Lord Protectors nach wenigen Monaten freiwillig abgeben. 1660, als der Sohn des von Cromwell hingerichteten Karl I. den englischen Thron besteigt, ist die Monarchie schließlich wiederhergestellt. Umgehend lässt der neue König, Karl II., den einbalsamierten Leichnam Cromwells aus Westminster Abbey entfernen, dessen Kopf auf eine Stange spießen und auf dem Dach von Westminster Hall zur Schau stellen. Als was ist Cromwell in Erinnerung geblieben? Als glühender Verfechter des Puritanismus? Schließlich trug er dazu bei, die puritanische Geisteshaltung zu fördern. Ein Einfluss, der in Großbritannien, vor allem aber in den USA, bis heute anhält. Als machtbesessener Diktator, der nur niedergerissen, aber nicht aufgebaut hat? Nun, ein Demokrat im modernen Sinne war er sicher nicht, aber ein Tyrann im klassischen Sinne wohl kaum. Cromwells größtes Verdienst dürfte gewesen sein, dass dank seiner militärischen Tatkraft die Krone in England nie eine solche absolutistische Machtfülle entfalten konnte, wie dies zur selben Zeit in fast allen europäischen Staaten der Fall war. Cromwell machte den Weg frei für die Errichtung einer konstitutionellen parlamentarischen Monarchie, die England seit mehr als 3 Jahrhunderten eine erstaunliche politische Stabilität verleiht, bis auf den heutigen Tag.